Hörerherzchen, wir gehen auf Tour.
Tickets und Tourdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung oder im Linktree.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Ich fast meinen verkackt. Einsatz verpasst.
Achso, haben wir beide verkackt. Ich dachte, wie ist das denn jetzt eigentlich? Sagen wir dann nicht, und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt, zusammen?
Ja, jedoch jetzt zusammen, ja. Weil das eine Zuhörerfolge ist.
Ja, und daran seht ihr, wie lange es her ist, dass wir zuletzt eine Zuhörerfolge aufgenommen
haben. Exakt. Wir dachten, es ist mal wieder an der Zeit für eine neue Zuhörerfolge bei all dem True Crime und dem ganzen Deep Dive. Und wir befinden uns zeitlich
im Juni 2028.
Genau, im Juni 2028.
Sorry. Wir müssen gerade, ich muss es jetzt einfach nur mal sagen, ich mache die Datei auf und sage, Denise, was ist da los? Wieso sind wir im Juni 2028? Denise sagt, es war spät gestern.
Ja.
Und ich fand es aber witzig, weil wir ja hier uns sehr in der Vergangenheit oft bewegen.
Mhm. Ich dachte, jetzt, ich bringe mal ein bisschen die Abwechslung rein. Ja, genau.
Schön.
Ich habe heute die Einsendungen gesammelt, die unsere Hörerherzchen uns im Laufe der nächsten zwei Jahre
Juni 2028 schicken werden.
Genau. Nee, eigentlich ist es ja die Zuhörerfolge für Juni 2028, so wie es hier steht.
Naja, gut, okay.
Ja. Ja. Anyway.
Gut, zurück ins Jahr 2026.
Genau, denn da kommen diese Zuhörerfolgen auch tatsächlich her. Frag nicht, wieso. Es ist Willkür.
Willkür.
Genau.
Ein freier Wille.
Mir die Freiheit genommen, einfach dieses Mal das zu nehmen, was oben im Postfach war, weil ich das auch manchmal wirklich nett finde, wenn ich weiß, okay, die Leute sind auf jeden Fall noch aktiv am Hören und rechnen jetzt nicht damit, weil sie auch schreiben, das kommt bestimmt erst in 3 Jahren, aber nee. Und jetzt kommt es doch jetzt schon.
Surprise!
Ja, und dann kriegen die das auch noch mit. Also man weiß ja immer nicht, ne?
Ja,
also viele sagen zwar auch immer, dass sie uns schon ganz, ganz viele Jahre hören, was ich immer irgendwie ganz verrückt finde. Aber man fragt sich dann doch immer, wenn man jetzt so eine Geschichte aus 2021 liest.
Dieter, bist du noch da?
Genau, Dieter, bleibst du noch unter uns? So. Genau, und die Frage stellt sich heute also nicht allzu sehr. Bei der nächsten Zuhörerfolge machen wir dann wieder eine Reise in die Vergangenheit. Die erste Einsendung heute kommt von Marlene. Sie schreibt: Liebe Denise, liebe Pia, auch von mir erst einmal ein riesen Dankeschön für den tollen Podcast. Ich bin Marlene und seit vielen Jahren eine Zuhörerin. Ich freue mich jede Woche aufs Neue, wenn eine neue Folge rauskommt. Es soll wohl aber auch schon öfter vorgekommen sein, dass ich alle Folgen von Beginn an neu gehört habe. Macht unbedingt weiter mit eurem Podcast.
Wow.
Das finde ich auch immer so
das
krass. Vor allem, es sind halt mittlerweile also wir kratzen an den 200 Folgen, das ist schon eine ganze Menge. Und viele davon sind ja auch wirklich, wirklich lang.
Mhm.
Damn. Sehr ambitioniert, aber vielen, vielen Dank. Das ehrt uns natürlich sehr, dass dir so gut gefällt, was wir da in diese Welt rausgeblasen haben.
Ein Ultra.
Ein Ultra, ein Stimme im Kopf Ultra. Jetzt aber zu meiner Geschichte. Es geht eher in eine True Crime als in die paranormale Richtung, weswegen ich lange überlegt habe, ob ich euch schreiben soll oder nicht. Das Ereignis ist jetzt fast schon 20 Jahre her, aber ich bekomme immer noch eine Gänsehaut und ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn ich daran denke. Meine Familie hat schon immer Urlaub an der Ostsee gemacht. Irgendwann haben sich meine Eltern einen Wohnwagen gekauft und wir hatten einen Dauerstellplatz auf einem Campingplatz direkt am Meer. Wir sind also viele Jahre in den Ferien und an den Wochenenden ans Meer gefahren. Ich habe es geliebt, das Salz in der Luft, den Wind im Gesicht und das Rauschen der Wellen. Alles war so vertraut. Der Geruch von Sonnencreme und feuchtem Gras, das Gefühl von Sand zwischen den Zehen, das leise Klirren von Geschirr aus dem Wohnwagen nebenan. Ich verbrachte den ganzen Tag draußen, sammelte Steine, Muscheln, Seegras und baute Sandburgen. Abends färbte die Sonne den Himmel orange und wenn sie im Meer versank, glitzerten die ersten Sterne wie kleine Geheimnisse. Dann wurde alles still, nur das Rauschen der Wellen blieb. Bis zu jenem Ereignis, das mir die Unbeschwertheit für viele Jahre genommen hat. Ich war 11 Jahre alt. Für ein besseres Verständnis muss ich einmal den Aufbau von unserem Wohnwagen beschreiben. Wir hatten einen großen Wohnwagen, in dem vorne meine beiden Eltern geschlafen haben. In der Mitte gab es eine kleine Sitzecke, Schränke und ein kleines Badezimmer. Weiter hinten war ein weiteres kleines Zimmer, wo ich mit meinen Geschwistern übernachtet habe. Die waren an dem besagten Wochenende nicht dabei, sondern nur ich und meine Mutter. An den Wohnwagen angebaut war ein Vorzelt mit Schiebetüren. Frag mich nicht warum, aber zu der Zeit war es ganz normal, die Türen nicht abzuschließen. Die Vorzelttür war auch immer einen Spalt offen, damit unser Kater jederzeit rein und wieder raus konnte. Im Vorzelt hatten wir eine kleine Küche und den Esstisch. An diesem Morgen lag etwas auf dem Tisch, was gestern Abend noch nicht da war. Ein Brief, an mich adressiert. Ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, jedoch an den Tonfall und die wesentlichen Inhalte. Liebe Marlene, ich habe dich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Gestern konntest du mich wahrscheinlich gar nicht bemerken, aber ich habe dich beobachtet, als du dich im Wohnwagen umgezogen hast. Da wusste ich, dass ich dir schreiben muss. Du bist ein so hübsches Mädchen, so freundlich und ruhig. Ich wollte einfach, dass du weißt, dass dich jemand sieht. Vielleicht hast du ja schon ein Handy. Wenn du mir schreiben magst, hier ist meine Nummer. Ich hoffe sehr, bald etwas von dir zu hören. Dein heimlicher Verehrer. Mir war es gar nicht klar, wie falsch das alles war. Ich war überfordert, irritiert, irgendwie geschmeichelt, aber gleichzeitig ganz merkwürdig unruhig. Ich zeigte meiner Mutter den Brief. Ich erinnere mich nicht genau, was sie sagte, nur daran, dass sie sehr konzentriert wirkte. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass meine Mutter unbedingt wissen wollte, von wem der Brief ist, um ihn zu konfrontieren. Wir beschlossen, ihm zu schreiben. Ich hatte damals noch kein Handy, also tippte ich mit dem alten Nokia meiner Mutter mühsam tastenweise eine SMS. Ich antwortete ihm, dass ich seinen Brief erhalten hatte und erkundigte mich, wo er mich gesehen habe. Die Antwort kam erstaunlich schnell. Er sagte, er habe mich am Strand, am Spielplatz, beim Wohnwagen gesehen. Dann fragte er, ob ich Lust hätte, ihn am Strand zu treffen. Ich schrieb zurück, dass ich sowieso später mit meiner Mutter dort sei, wir könnten uns also sehen. Aber er wollte, dass ich alleine komme. Es wäre doch komisch, schrieb er, wenn deine Mutter daneben steht. Du bist doch schon ein großes Mädchen. Meine Mutter sagte nur ruhig, dann verabredest du dich mit ihm in 20 Minuten. Ich komme mit. Es war ein grauer, windiger Morgen. In den Tagen zuvor herrschte warmes Wetter, während nun kalter Wind wehte und feiner Regen fiel, als wir zum Strand gingen. Schon von Weitem war zu sehen, dass niemand dort war. Keine Spaziergänger, keine Kinder, nur das graue Meer und dieser endlose leere Strand. Das Einzige, was man hörte, war der Wind, und doch hatte ich das Gefühl, dass uns jemand beobachtete. Als ich den Blick über die Dünen schweifen ließ, sah ich plötzlich jemanden dort oben stehen. Eine Gestalt, reglos, halb im Sprühregen, als gehörte sie gar nicht richtig dorthin. Für einen Moment war alles still, selbst der Wind schien innezuhalten. Dann drehte sie sich abrupt um und ging hastig, fast stolpernd, die Dünen hinunter. Kein Wort, kein Blick zurück, nur dieses plötzliche Weglaufen. So schnell, als hätte sie Angst, gesehen worden zu sein. Ich wusste mit 11 Jahren nicht, wie gefährlich diese Situation wirklich war. Erst viel später begriff ich es und bin meiner Mutter bis heute unendlich dankbar, dass sie so geistesgegenwärtig gehandelt hat. Doch schon damals gingen mir Fragen durch den Kopf, die mich bis heute nicht loslassen. Woher kannte er meinen Namen? Wie lange hatte er mich beobachtet und wo überall? Hat er Fotos von mir gemacht? Was wäre passiert, wenn meine Mutter nicht so reagiert hätte? Wenn ich wirklich allein gegangen wäre? Oder schlimmer noch, was, wenn er in unseren Wohnwagen gekommen wäre? War er vielleicht sogar schon einmal dort drin? Seitdem habe ich nie wieder irgendwo geschlafen, ohne vorher die Tür abzuschließen. Und jedes Mal, bevor ich mich umziehe, prüfe ich doppelt, ob die Vorhänge wirklich ganz geschlossen sind. Und damit kann ich nur sagen, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Eure Marlene.
Alter. Was für ein Start.
Mhm.
Die Geschichte finde ich wirklich heftig.
Ist es. Alter. Also das ist halt, also genau so. Also ich gehe jetzt davon aus, dass oben auf den Dünen kein Kind im selben Alter stand.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass es ein erwachsener Mann war, der eben durch diese Masche versucht hat, sich einem Kind zu nähern.
Ja.
Deswegen kam mir aber auch direkt die Frage in den Sinn, ob deine Mutter danach die Polizei verständigt hat. Oder ob ihr euch irgendwie damit an die Polizei gewendet habt, weil ich denke halt immer bei sowas, ich verstehe, dass man in so Situationen, man ist so überfordert mit dem, was gerade passiert ist und ist im Zweifel danach einfach froh, dass es vorbei ist und möchte die Erfahrung hinter sich lassen und weitermachen. Gleichzeitig denke ich mir, der läuft da wahrscheinlich irgendwo rum und sucht sich die nächste.
Oder generell würde mich auch interessieren, einfach wirklich aus Neugier, was ist denn als nächstes passiert? Also seid ihr zurück weiterhin auf diesem Campingplatz geblieben?
Stimmt.
Weil das ist ja auch noch so eine Frage. Mhm. Ich denke mir halt ja, nur weil dieser Mensch, ich meine, der wird deine Mutter gesehen haben, Marlene, und wird genau. sich gedacht haben, oh scheiße, die Mutter weiß Bescheid. Ja. So. Da ist jetzt für mich nichts mehr zu holen. Das ist auch gut und trotzdem hätte ich ja vielleicht auch Schiss, dass diese Person weiterhin irgendwie auf mich lauert oder mich irgendwo abfängt oder so. Wie war das dann? Hast du dich auf dem Campingplatz weiterhin frei bewegen dürfen? Sind deine Eltern immer überall mit hingekommen? Das sind so Sachen, die ich mich einfach auch noch frage. Du musst natürlich nicht darauf antworten, aber wenn du dich berufen fühlst, darauf zu antworten, dann würde uns das einfach sehr interessieren. Ja. Wie das, also ich bin richtig geschockt. Ich bin richtig geschockt.
Und ich verstehe absolut, dass du bis heute noch so viele Fragen im Kopf hast und so viele Was-wäre-wenns, also irgendwie durchdenkst.
Ja, und auch die Frage auch wirklich, existieren irgendwo noch von mir Fotos?
Stimmt.
Als ich 11 Jahre alt war, hat irgendein Typ Fotos von mir auf irgendeinem Rechner oder einer Festplatte von dieser Zeit?
Stimmt. So. Ja, es ist halt, es ist wirklich gefährlich da draußen. Ohne Witz.
Ja.
Selten. Also war in der Zuhörerfolge unser Slogan oder unsere Verabschiedung so real.
Ja. Und da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, was ist uns lieber in Anführungsstrichen? Entitäten oder Menschen? Und da denke ich mir wieder, die Gänsehaut in so einer Geschichte ist einfach auch eine andere. Als bei den übernatürlichen Geschichten, die wir hier eingeschickt bekommen.
Ich glaube, das hat sich bei mir auch geändert. Ich glaube, ich finde Menschen inzwischen tatsächlich gruseliger als alles Übernatürliche.
Ja, du würdest das ja feiern, wenn du eine Entität hier hättest.
Ja, früher habe ich aber, glaube ich, immer argumentiert, da wäre ich so hilflos. Da wüsste ich gar nicht, was ich tun soll, weil es nichts Greifbares ist.
Ja.
Bei Menschen, weiß nicht, kann man sich wehren, um sich schlagen, Hilfe holen, keine Ahnung, aber kann man im Zweifel eben nicht, weil wenn du wirklich als Kind, also nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn du wirklich alleine als Kind dorthin gegangen wärst.
Ja, deine Mutter hat auf jeden Fall richtig stark reagiert, finde ich
und
auch.
Und ich glaube, boah, ich weiß gar nicht, ob ich so geistesgegenwärtig gewesen wäre. Also ich hätte, mein Instinkt wäre gewesen, du schreibst den auf gar keinen Fall. So, wir packen jetzt zusammen und nix wie weg. Aber eigentlich war es super smart zu sagen, antworte.
Ja.
Und aber ich glaube, dann hätte ich, glaube ich, die Polizei verständigt, hätte die zum Treffpunkt beordert.
Aber das weiß man auch nicht, weil ich finde ja auch trotzdem ist ja Geistesgegenwart auch was super Individuelles, auch in so einer Situation, ne? Also wie schnell schaltest du?
Ja,
also wie schnell schaltest du auch die Polizei? Also, ne?
Von außen auf sowas drauf zu gucken,
ist immer
einfach, als wenn man wirklich in der Situation ist, das stimmt. Absolut.
Boah, ist das heftig.
Mhm.
Ist das eine heftige Story? Und ich finde, da sieht man auch wieder, was das für einen krassen Einfluss auf das spätere Leben hat.
Mhm.
Und wie eindrücklich das nachgewirkt hat, wenn du heute immer noch überall die Türen abschließt und wenn du heute immer noch überall die Vorhänge zuziehst.
Mhm. Ja, und alles doppelt checkst.
Boah, ist das krass.
Mhm.
Auch die Vorstellung, dass dieser Mensch in dieses Vorzelt geht.
Mhm.
Und damit quasi in diesen persönlichen Bereich reingeht.
Genau, das ist ja auch die Frage. Und war er mal sogar im Wohnwagen oder so? Das weiß man halt auch nicht.
Boah, das finde ich so übel.
Ja.
Boah, ist das übel.
Vielen Dank, dass du uns, also dass du dich dazu entschieden hast, uns doch davon zu erzählen.
Wow.
Ja, sowas passiert. Und wenn ihr jetzt, uns hören ja auch viele Eltern zu, passt doch eure Kinder auf.
Aber ehrlich.
Ja. Gott, oh Gott, ey. Nicht mal mehr Ruhe machen kann man im Urlaub. Nicht mal mehr Urlaub machen kann man in Ruhe.
Ja.
Unfasslich, ey. Gott sei Dank ist ja nichts passiert.
Ja, ehrlich. Vielen Dank, liebe Marlene. Wir machen weiter mit einer Geschichte eines anonymen Hörerherzchens und es schreibt Folgendes. Hallo, liebe Denise. Hallo, liebe Pia. Erstmal vielen lieben Dank für den fantastischen Podcast. Meine Partnerin hat mir euren Podcast vor einiger Zeit gezeigt und ich kann seitdem gar nicht mehr aufhören, alle Folgen durchzusuchten. Ich bin ein anonymes Hörerherzchen, möchte aber trotzdem gerne meine Geschichte teilen oder zumindest einmal aufschreiben. Ich möchte hiermit aber eine ausdrückliche Warnung an die Hörerherzchen aussprechen, die in ihrem Leben mal mit Depressionen und Halluzinationen zu kämpfen hatten. Falls du mit diesen Problemen zu kämpfen hast, du bist nicht allein. Ich finde dich wichtig und deshalb solltest du diese Geschichte vielleicht lieber nicht hören. Aber wie unsere Lieblingsstimmen im Kopf sagen, jeder darf sich so weit traumatisieren, wie er möchte. Wie rührend. Mhm. Auch hier, ich finde dich wichtig, das ist toll. Danke, dass du das gesagt hast. Das hätten wir nicht schöner sagen können.
Nee.
Ich bin mir sicher, ihr habt Material bis zum Abwinken. Sollte es aber doch einmal knapp werden, füttere ich gerne mit meiner Story eure unerschöpfliche Geschichtenkiste. Zuerst mal ganz kurz ein paar Infos zu meiner Wenigkeit. Ich bin mittlerweile 21 Jahre alt und ein ausgeglichener und fröhlicher Mensch. Das war leider nicht immer so, denn ich habe in meiner Jugend an schlimmen Depressionen und Angstzuständen gelitten, die mich mehrfach sogar in eine Klinik befördert haben. Als ich so ungefähr 16 Jahre alt war, musste ich aufgrund meiner immer schlechter werdenden Noten und meines allgemein miserablen Gemütszustandes leider die Schule wechseln. Das war mir im ersten Moment egal. Ich habe mich sowieso nie wirklich in das Sozialleben meiner Klasse integriert gefühlt und auch sonst schien niemand bemerkt zu haben, dass ich überhaupt fehle. Ich hoffte auf eine Art Neustart, doch musste leider schnell feststellen, dass ich auch in meiner neuen Klasse nicht wirklich ankommen würde. Naja, war ja nur noch ein Jahr bis zu meinem Abschluss. Danach würde ich ja frei sein. Wenige Monate später bemerkte ich, dass meine ständig anhaltende Unruhe und unerklärliche Panik mit jedem Tag schlimmer wurden. Ich wurde mehrfach am Tag von heftigen Panikattacken geplagt, die darin endeten, dass ich mich plötzlich nicht mehr bewegen konnte. Ich war immer am Zittern. Meine Haut war eiskalt und ich hatte schlimme Krämpfe. Ich saß fest. Egal wie sehr ich es versucht habe, ich konnte mich nicht bewegen. Es ist ungefähr so, wie ich mir eine Schlafparalyse vorstelle, nur im Wachzustand. Ich habe es kaum noch zum Unterricht geschafft und wenn ich mal genügend Kraft hatte, um mich auf meinen Platz in der Ecke zu schleppen, hatte ich nicht genügend Energie, mich auf den Unterricht zu konzentrieren oder auch nur irgendwie mitzukommen. Ich fing an, in meinen Augenwinkeln ständig schwarze Schatten zu sehen. Sie verfolgten mich. Sie kamen näher. Egal, wo ich hinging, ich hatte ständig Aussetzer, konnte mich nicht daran erinnern, wie ich hier gelandet war oder wo ich mich überhaupt befand. Besonders schlimm war es zu Hause in meinem Zimmer. Nach einigen Wochen in diesem Zustand sah ich sie das erste Mal. Es war dunkel in meinem Zimmer. Ich versuchte mal wieder einzuschlafen, aber wie so oft lag ich hellwach in meinem Bett. Ich würde heute wohl wieder einmal unabsichtlich die Nacht durchmachen. Auf einmal spürte ich eine unerklärliche kalte Präsenz. Ich saß plötzlich senkrecht im Bett. Dort, im Sessel, da saß eine Frau. Nackt, nass, ihr struppiges Haar fiel in filzigen Strähnen in ihr schmutziges Gesicht. Ihre Augen leuchteten feuerrot. Böse. Pure Panik stieg in mir auf. Diese Art von Panik, die ich noch nie gefühlt hatte. Todesangst. Ich bekam keine Luft mehr. Sie saß einfach dort und starrte. Nie sagte sie etwas, nie bewegte sie sich. Kein Mucks, kein Zucken. Ich griff sofort nach meinem Handy und schaltete die Kamera an. Nichts? Ich bin mir nicht sicher. Ich rief meine Freunde an. Klar, niemand ging ran. Es war mitten in der Nacht, jeder schlief. Was dachte ich mir nur? Ich werde verrückt, das muss es sein. In dieser Nacht nahm ich 74 Videonachrichten auf Snapchat auf. Auf den Videos war ich zu sehen. Ich weinte heftig, zitterte und murmelte unverständlich vor mich hin. Ich konnte das nicht erklären, aber ich war hier nicht sicher. Ich konnte aber auch nicht weg. Da war niemand, dem ich von dieser Frau erzählen konnte. Im Morgengrauen löschte ich alle 74 Nachrichten. Niemand sollte sich wegen mir Sorgen machen. Ich bin ganz normal. Mit mir ist alles in Ordnung. Nach dieser Nacht sah ich sie öfter, aber immer nur im Haus. Wenn ich die Wohnung verließ, trug ich sie wie ein ungutes Gefühl mit mir mit, so als würde sie tagsüber in den Schatten auf mich warten, sich jedoch in der Nähe anderer Menschen nie zeigen. Ich begann so stark an mir zu zweifeln, dass ich immer tiefer in meinen Wahn verfiel. Dann eines Tages brach ich in der Schule während einer Prüfung unter meiner Panik zusammen und wurde vom Krankenwagen in die nächste Klinik gebracht. Dort habe ich das erste Mal von der Frau erzählt. Die Frau aus dem Moor lässt mich nicht gehen. Ich habe Dutzende Zeichnungen gemacht, die sich meine Therapeutin angeschaut hat. Wenn ich mir diese Bilder heute anschaue, wird mir schlecht. Nach vielen verschiedenen Untersuchungen kam heraus, dass ich außer meiner Depression komplett gesund war. Ein Mädchen aus meiner Klasse gab mir nach meiner Entlassung aus der Klinik einen Schutzzauber mit und erklärte mir, wie ich mein Zimmer schützen und ausräuchern müsse. Ich tat genau, was sie mir erklärt hatte. In dieser Nacht schlief ich tief und fest. Ich sah die Frau nie wieder. Ich bin ein rationaler Mensch und wahrscheinlich hat mir der Prozess des Ausräucherns geholfen, unterbewusst loszulassen und meinem Gehirn Sicherheit vorzugaukeln. Doch da ist immer die kleine Stimme in meinem Kopf, die fragt, ob ich diese Frau gesehen habe, weil ich in meinem labilen Zustand zugänglicher für böse Energien und Geister war, oder ob mir mein Hirn einfach einen Streich gespielt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dort in meinem Zimmer gesehen habe oder was ich während dieser Zeit gefühlt habe. Das ist ein komplett anderes Leben gewesen. Aber die Angst habe ich mitgenommen. Nicht die Angst vor der Frau aus dem Moor, sondern die Angst vor meiner eigenen Psyche. Angst davor, wie tief der Abgrund ist und was das Gehirn mit einem anstellen kann. Mir konnte nie ein Arzt erklären, wie es zu dieser Psychose kam. Ich habe keine Gewissheit, keine Erklärung, nur so viele Fragen. Ich bin jetzt 21 und fürchte mich immer noch vor den Abgründen meiner Psyche. Ich hoffe, dass ich eines Tages die Angst ablegen kann, noch einmal an diesen düsteren Ort zurückzukehren und dort gefangen zu bleiben. Heute geht es mir gut und ich lebe glücklich mit meiner Partnerin ganz weit weg von dem Sessel in meinem alten Zimmer. Das war mal eine etwas andere creepy Geschichte, aber ich hoffe, sie ist vielleicht doch für eine Zuhörerfolge interessant. Vielen lieben Dank fürs Lesen. Ich hoffe, es ist nicht nervig lang geworden. Macht weiter so. Liebe Grüße.
Auch hier haben wir wieder einen krassen Realitätsbezug.
Ja.
Finde ich.
Ja. Und ich finde, es geht auch, also es ist auch die Geschichte ist irgendwie so, ich ahne Böses, dass heute die Zuhörerfolge irgendwie anders hittet, weil.
Könnte sein, ja.
Das war jetzt irgendwie auch eine krasse Story.
Mhm. Es war halt auch so wahnsinnig persönlich und auch hier haben wir in Abgründe der Psyche geblickt, aber halt die der eigenen Psyche, ja, und nicht in die eines anderen Menschen,
ja,
der einem Böses will. Also das kann ich mir so gut vorstellen, dass diese Angst einfach bleibt.
Mhm.
Also nicht, dass diese Frau nochmal auftaucht oder diese Halluzination nochmal in Erscheinung tritt, sondern einfach, auch wenn man es geschafft hat, sich aus diesem Loch rauszukämpfen, du weißt,
du warst da schon mal drin
und dein Kopf ist dazu in der Lage.
Ja.
Und dann die Angst davor, dass die einen natürlich weiter begleitet, jemals wieder, ja, da zu landen.
Ich kann mir auch wirklich kaum ausmalen, wie das für dich gewesen sein muss. Einfach die Tatsache, also es war ja keine Schlafparalyse, so. Mm-mm. Und die Tatsache, dass du da was gesehen hast, was nicht in diese Welt gehörte, ganz egal aus welchem Grund, macht einem ja eine Scheißangst.
Ja.
Und auch, man wird ja auch mürbe, wenn man immer mit diesem unguten Gefühl durch die Welt läuft.
Mhm.
Dein Nervenkostüm schraubt sich ja total, schrubbelt sich ja so runter.
Das ist das, ne? Selbst wenn du rational weißt, sag ich mal, es ist irgendwie eine Halluzination.
Ja, genau. Oder ich habe gerade eine Psychose, ja, oder whatever.
Aber in dem Moment fühlt es sich ja, ich stelle mir das vor wie ein Albtraum, dass, ja, die Emotionen, genau, in dem Moment einfach sehr wahrhaftig, genau, und real sind. Und, genau, die Angst davor ist, genau, real.
Und dann ist das eben so Next Level, dass es kein Albtraum ist.
Genau, du,
sondern
kannst nicht
dass
aufwachen.
Du tatsächlich etwas siehst gerade, völlig egal aus welchem Grund. Ist da gerade eine optische Sensation, eine Erscheinung, die du wahrnimmst? Und es ist erstmal vollkommen egal, aus welcher Begründung, wie erklärbar das ist oder so. Aber es macht einfach furchtbare Angst. Was ich trotzdem rauslese, ist, dass du das schon auch eher in eine Halluzinationsecke schieben würdest.
Habe ich auch so verstanden, ja.
Dass das eher was ist, wo du sagst, das hat auf jeden Fall was mit meiner psychischen Verfassung zu,
genau,
tun.
Genau, du redest ja auch ganz klar von einer Psychose.
Genau. Sagst natürlich auch, dass, also das ist aber nur so in einem Nebensatz gefallen. Ein Satz ist dazu gefallen, dass du sagst, es könnte auch sein, dass das eine, dass ich für böse Geister offener war oder empfänglicher oder durchlässiger war für Präsenzen. Aber das ist ja nicht das, was der Tenor deiner gesamten Geschichte aussagt. Insofern verstehe ich diese Angst. dass du sagst, so, ich war da mal und ich will dahin auf keinen Fall zurück. Diesen Ort habe ich gesehen und da drin ist es so düster, da will ich nicht nochmal hin.
Ja.
Und es ist wunderbar zu lesen, dass es dir so gut geht inzwischen.
Mhm.
Und dass du offenbar auch emotional so gut aufgefangen bist und so. Und dass ihr unseren Podcast zusammenhört, das ist auch schön.
Mhm.
Und ja, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass das auch so bleibt.
Ja.
Und dass du an diesen Ort nie wieder zurück musst. Und dass du auch wenn die paranormale Erklärung diejenige ist, die da zutrifft, wie auch immer, da wünschen wir dir, dass das einfach nicht zurückkehrt, weil das einfach so belastend für dich war. Ja. Ja.
Dem kann ich nur zustimmen, allem, was du sagst.
Ja.
Jetzt streiten sich gerade zwei Geister in meiner Brust.
Ja.
Auf der einen Seite bin ich wahnsinnig neugierig auf die Bilder, die du gezeichnet hast in der Zeit, die du deiner Therapeutin gezeigt hast. Auf der anderen Seite schreibst du aber, wenn du sie dir heute anschaust, wird dir schlecht. Ja. Und ich will nicht, dass du
dir
dich wegen uns genötigt fühlst, dich wieder damit zu konfrontieren oder so, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, ob man das Bild dann wieder mehr versteckt im Kopf hat und dann, ne, also sollte das für dich absolut niederschwellig und unproblematisch sein, lass uns die gerne zukommen, aber um Gottes Willen, tu das nicht, wenn du auch nur 1% das Gefühl hast, dass dich das irgendwie zurückwirft oder dass dich das zu sehr belastet.
Ja.
So wichtig kann Neugierde dann wirklich nicht sein.
Genau.
So.
Wir sind ganz schön neugierig heute auch.
Sind wir, also es ist auch ein Unterhaltungsformat, aber eben manchmal kippt es halt auch in so sehr ernste Erfahrungsberichte, die so sehr nah am Leben sind und da steht euer Wohlbefinden natürlich an erster Stelle.
Auf jeden Fall.
Und da kann ich nur hoffen, dass es euch in irgendeiner Art und Weise dienlich ist, das alles mal runtergeschrieben und verschickt zu haben, in der Gewissheit, dass es empfangen, gelesen und gewertschätzt wird.
Ja, genau. Und auch von den Menschen, die es dann hören am Ende.
Ja. Ihr könnt auch in den Kommentaren, wenn euch irgendeine Geschichte besonders berührt hat, teilt das unbedingt in den Kommentaren. Ich glaube, den Verfassern wird das eine Freude bereiten.
Ja.
Oder wenn irgendwas in euch resoniert hat oder so und ihr sagt, okay, für eine Zuhörer-Einsendung reicht es nicht oder möchte ich nicht, tauscht euch unter diesen Beiträgen zu diesen Folgen aus. Kommt zusammen.
Ja, voll. Und da trotzdem auch nochmal der Hinweis, ganz klar, auch gerade in diesem Format, das haben wir auch lange nicht mehr gesagt, das funktioniert nur in eine Richtung und zwar in die positive. Wir judgen nicht, wir stellen nicht in Frage. Dafür ist dieses Format da, sondern es geht da einfach wirklich darum zu sagen, oh jo, da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ähnlich ist oder ich würde mich da gerne austauschen und genau und dann könnt ihr euch da finden, aber es wird weder verurteilt noch beurteilt. Das ist uns
wird gnadenlos aussortiert.
Ja, die verschwinden, die Kommentare.
Genau, die verschwinden, ja, das ist so, weil da geht es ja nicht, das ist ja keine konstruktive Kritik an uns.
Genau, es ist einfach ein Infragestellen dessen, was wir hier vortragen und wir haben uns ganz am Anfang dieses Formats darauf geeinigt, dass wir das nicht tun.
Genau. So. Ja. Genau. Und damit spricht man anderen Leuten, die man überhaupt nicht kennt, ja auch ihre Erfahrungen ab.
Ganz genau.
Das ist nicht cool, das machen wir nicht.
Genau.
Die nächste Geschichte kommt von Nancy und Nancy schreibt: Hallo ihr Lieben, ich habe vor kurzem erst angefangen, euren Podcast zu hören und liebe ihn. Ich bin gerade dabei, Folge 80 zu hören und dachte mir, jetzt muss ich euch meine Erfahrung erzählen. Ich habe euch 3 Erfahrungen niedergeschrieben. Erstens. Alles begann zwischen meinem 6. und 7. Lebensjahr. Ich hatte zu der Zeit in meinem Kinderzimmer ein Klappsofa, das als mein Bett fungierte. Einmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und ich sah eine unheimliche Gestalt etwa 1 Meter neben mir. Ich schrie nach meinen Eltern und mein Vater kam und machte das Licht an. Er kam zu mir und nahm mich in den Arm. In dem Moment sah ich auch, dass es keine Gestalt war, die ich gesehen hatte, sondern mein Rucksack. Den hatte ich dort aber nicht abgestellt. Zweitens. In manchen Nächten hörte ich auch seltsame Geräusche und spürte eine merkwürdige Aura. Wie man das als Kind so macht, habe ich mich unter meiner Decke versteckt, bis ich entweder keine Luft mehr bekommen habe oder wieder eingeschlafen bin. Mit den Jahren bin ich da auch rausgewachsen und hatte dann keine nächtlichen Ereignisse mehr. Drittens. Jetzt bin ich 33 Jahre alt und verheiratet. Mein Mann fährt gerne Motorrad und das schon seit 15 Jahren unfallfrei. Ich bin Sozia, also seine Beifahrerin. Bei einer Motorradtour hatte ich eine Vision, dass es zu einem Unfall kommt und mein rechtes Bein dabei verletzt wird. Auf dieser Motorradtour ist jedoch nichts passiert. Etwa ein halbes Jahr später waren wir wieder mit dem Motorrad unterwegs. Wir fuhren eine Straße, die wir schon häufiger gefahren waren, entlang. In einer Rechtskurve verlor mein Mann plötzlich die Kontrolle und das Vorderrad rutschte weg. Ich verlor bei dem Aufprall das Bewusstsein und kam kurze Zeit später auf einem Feld wieder zu mir. Ich sah, dass es meinem Mann gut ging, spürte aber sofort, dass mit meinem rechten Fuß etwas nicht stimmte. Im Krankenhaus stellte man fest, dass mein rechtes Sprunggelenk gebrochen war. Zum Glück ist nichts weiter passiert und es geht uns beiden wieder gut. Ich hoffe, euch hat meine Nachricht gefallen und ihr nehmt sie vielleicht mit in eine Zuhörerfolge auf. Liebe Grüße, Nancy.
Ja, das sind ja dann immer so kleine Ansammlungen von genau. Vielleicht erklärlichen, vielleicht unerklärlichen Vorkommnissen. Mhm. Und eigentlich finde ich das immer ganz schön, weil das so eine, versteh mich nicht falsch, Nancy, das tut mir furchtbar leid mit deinem Sprunggelenk. Und gerade solche Vorahnungen und so sind auch super gruselig.
Ja, das
aber
ich
meine einfach, dass das so ein bisschen, es hat was Lockeres. Das sind so kurze, kleine Snacks irgendwie.
Ja, kleine Pick-me-ups.
Ja, genau.
Wo man verschnaufen kann.
Genau, genau. Mhm. Einfach, die nochmal zeigen, es gibt so viele Menschen, die Erfahrungen machen, die auf den ersten Blick erstmal unerklärlich bleiben.
Ja. Ich fand es aber auch irgendwie süß, dass du eine Geschichte die Geschichte aus deiner Kindheit, wo du dachtest, da sitzt eine unheimliche Kreatur neben dir auf dem Bett und dann macht dein Vater das Licht an und das ist einfach dein Rucksack. Ja. Ich glaube, wir alle können uns daran erinnern, wie es ist, als Kind im Bett zu liegen, auf den Schreibtischstuhl mit dem Klamottenberg zu gucken und sich zu fragen,
sitzt da einer? Ja,
und dann machst du das Licht an und denkst dir, nein, es ist nur mein Pferdchenpullover.
Genau.
Und diese Unfallvision ist tatsächlich in der Rückschau sehr unheimlich. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert. Und ich hoffe, deinem Sprunggelenk geht's wieder gut. Aber ich glaube, du hattest auch geschrieben, dass es euch wieder gut geht. Und ich hoffe, dass du für alle Zukunft von derartigen Visionen befreit bleibst. Weil ich glaube, wenn ich dann nochmal so, auf der anderen Seite, glaube ich, bist du dann geprimed dafür, sowas häufiger zu haben, weil dein Katastrophisierer im Kopf wahrscheinlich schneller anspringt.
Also bei mir wäre das auf jeden Fall.
Genau,
so.
Wenn dir sowas einmal passiert ist. Auf der anderen Seite, und damit würde dann einhergehen, dass ich ständig denken würde, oh scheiße, nicht, dass wir jetzt wieder einen Unfall haben. Boah, das wird sich ganz negativ bei mir begünstigen.
Und dann hast du hinterher passiert es, weil das dann wieder eine self-fulfilling prophecy ist.
Genau. Wow. Vielleicht ist unser Katastrophisierer.
Ja, ich
hoffe,
auch.
Das ist bei dir nicht so und dass du das loslassen konntest, liebe Nancy.
Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall. Vielen Dank für die kleinen Schnabulierereien zwischendurch.
Oh,
vielen
ich Dank. Sehe ein seltenes Geschöpf.
Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Die nächste Geschichte kommt von einem unserer raren männlichen Hörerherzchen und ich freue mich sehr, dass ich sie vortragen darf. Wir haben eine Story von Patrick und er schreibt das folgende. Hallo ihr Lieben, ich bin Patrick, 30 Jahre alt und komme aus Berlin. Erstmal vielen Dank für euren Podcast, wirklich. Ihr begleitet mich durch ziemlich viele Momente im Alltag. Lange Autofahrten, entspannte oder auch leicht unheimliche Gassi-Runden spätabends und vor allem diese Nächte, in denen man einfach nicht einschlafen kann. Eure Stimmen laufen dann im Hintergrund und geben irgendwie Ruhe. Auch wenn genau das manchmal dazu führt, dass ich plötzlich jedes Geräusch in meiner Wohnung doppelt so intensiv vernehme.
Ganz kurz. Findest du kurz?
Kurz. Ganz ganz kurz.
Ganz kurz. Findest du den Gedanken auch so absurd, dass abends oder nachts Leute in ihren Betten liegen und unseren Unterhaltungen zuhören?
Ja. Ja.
Und dass denen das dann auch noch ein wohliges Gefühl gibt oder auch ein unheimliches Gefühl?
Finde ich auch. Habe ich gerade auch genau das gedacht.
Es ist total, ich realisiere das immer auch, das ist ja auch immer die Realisation auf jeder Tour, dass du dir denkst, so, das sind ja echte Menschen.
Das sind echte Leute. Apropos Tour, wir gehen auf Tour, Leute.
Ja, das erzählen wir später.
Das machen wir auch, aber ich wollte es einfach nur schon mal reinwerfen.
Ja, und das hat Patrick mir gerade so lebhaft veranschaulicht.
Ja, das verstehe ich. Aber soll ich dir was sagen? Das Ding ist, Ich mach das ja auch manchmal, ne? Wenn ich nochmal Folgen nachhöre oder sowas, dann höre ich die auch zum Einschlafen oder wenn du eine Folge alleine gemacht hast und ich möchte die gerne hören, dann höre ich die auch zum Einschlafen. Und ich kann das nachvollziehen. Allerdings bin ich ja nun auch geprimed, weil ich bin ja dabei und ich habe ja auch ein wohliges Gefühl, wenn ich an dich denke und an uns denke und überhaupt an unsere Arbeit hier denke. Das heißt, das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn eben jemand im Grunde völlig Fremdes schreibt, ihr begleitet mich im Alltag und das ist so schön.
Ja, es ist wirklich, das wiederum macht mir ein ganz wohliges Gefühl.
Absolut.
Das ist so das Gefühl von Verbundenheit unbekannterweise.
Ja.
Also vielen Dank, Patrick, dass wir dich in den Schlaf quatschen dürfen.
Ja. Ja, ja, ja. Was ich euch jetzt erzähle, ist mir im Jahr 2011 passiert. Und auch wenn es schon lange her ist, bekomme ich heute noch ein unangenehmes Gefühl, wenn ich daran zurückdenke. Damals war ich im dritten Ausbildungsjahr als Raumausstatter.
Cool.
Cooler Job.
Voll.
Unsere Werkstatt befand sich in einem älteren Gebäude und genau in diesem Gebäude lag auch die Wohnung, die wir renovieren sollten. Die vorherige Mieterin war kurz zuvor verstorben, altersbedingt nichts Ungewöhnliches. Da es sich um eine Arbeit handelte, die gut von einer Person erledigt werden konnte, wurde ich allein dorthin geschickt. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich die Wohnung zum ersten Mal betreten habe. Schon im Flur hatte ich dieses Gefühl, so ein leichtes Drücken auf der Brust, als würde die Luft schwerer sein als draußen. Es war ungewöhnlich kalt in der Wohnung, nicht nur kühl, sondern wirklich kalt. Und das, obwohl es draußen ein warmer Tag war. Ich stand einen Moment einfach nur da, habe mich umgesehen und versucht, dieses Gefühl abzuschütteln. Irgendwann habe ich mir selbst gesagt, dass ich mir das nur einbilde und habe angefangen zu arbeiten. Der erste Schritt war, die alten Böden zu entfernen, eine Arbeit, die ich schon damals nicht mochte. Staub, Dreck, alte Materialien, die sich nur schwer lösen lassen. Danach musste der Untergrund vorbereitet werden. Dafür benutzt man eine Tellerschleifmaschine, ein schweres Gerät, das auf dem Boden rotiert und alte Klebereste abschleift. Laut, kraftvoll und eigentlich ziemlich zuverlässig. Ich war schon eine Weile am Schleifen, komplett in der Arbeit drin, als ich plötzlich an der Wand eine Spinne entdeckte. Und ich muss ehrlich sein, ich kann Spinnen absolut nicht ausstehen. Mein erster Gedanke war nicht besonders klug. Ich wollte sie mit der Maschine erwischen. Das ist auch, ja. Ich verstehe es aber.
Hier, nimm das und wirf so ein ganzes Ding an die Wand.
Beim ersten Versuch habe ich sie verfehlt, beim zweiten auch. Beim dritten Mal war sie genau auf der richtigen Höhe. Ich bewegte die Maschine leicht zurück und wollte sie dann nach vorne gegen die Wand führen. In dem Moment, vielleicht 2 Zentimeter bevor ich die Wand erreichte, ging die Maschine einfach aus. Kein Ruckeln, kein Geräusch, einfach aus, von einer Sekunde auf die andere.
Das war eine Jedi-Spinne.
Ich habe Star Wars nie gesehen.
Oh.
Sorry. Bitte steinigt mich nicht. Ich stand da und habe die Maschine angestarrt. Erst dachte ich, ich hätte sie überlastet oder etwas beschädigt. Also überprüfte ich alles. Der Stecker war drin. Die Sicherung war in Ordnung. Es gab keinen offensichtlichen Grund. Als ich die Maschine wieder einschaltete, lief sie ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Nur die Spinne war verschwunden. Ich habe kurz gezögert, mir dann aber eingeredet, dass sie einfach weggelaufen ist, also machte ich weiter. Ein paar Minuten später klingelte es an der Tür. Ich ging hin, öffnete, aber draußen war niemand. Der Flur war leer. Ich schaute mich um, horchte in die Stille hinein. Nichts. Ich ging zurück in die Wohnung und arbeitete weiter. Dann klingelte es wieder. Dieses Mal ging ich zuerst an die Gegensprechanlage. Keine Antwort. Ich öffnete wieder die Tür. Wieder niemand. Langsam kam dieses unangenehme Gefühl zurück. Es war, als würde mich jemand beobachten. Trotzdem blieb ich. Ich wollte den Auftrag einfach durchziehen und fertig werden. Nachdem ich den Boden vorbereitet hatte, begann ich im Schlafzimmer mit dem Verlegen des neuen Parketts. Ich kniete auf dem Boden, konzentriert auf meine Arbeit, Kopfhörer auf den Ohren. Die Tür zum Flur war rechts neben mir halb geöffnet. Und dann sah ich etwas, nur ganz kurz aus dem Augenwinkel. Einen dunklen Schatten. Ich hielt inne und schaute direkt zur Tür. Nichts. Alles ruhig. Ich atmete einmal tief durch und redete mir ein, dass es Einbildung war. Ich setzte die Arbeit fort. Wenige Augenblicke später wieder. Der Schatten. Dieses Mal deutlicher, und er bewegte sich, langsam, als würde etwas im Flur vorbeigehen. In dem Moment lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ich nahm die Kopfhörer ab. Die Wohnung war still. Unnatürlich still. Ich wollte gerade aufstehen, um nachzusehen, da knallte plötzlich irgendwo in der Wohnung ein Fenster zu. Laut, hart, so als hätte es jemand mit voller Kraft zugeschlagen. Ich zuckte zusammen und mein Herz fing an zu rasen. Sofort ging ich ins Wohnzimmer, um nachzusehen. Alle Fenster waren geschlossen, kein einziges stand offen. Kein Luftzug, nichts, was das hätte erklären können. Und genau in diesem Moment wusste ich, dass ich hier nicht mehr bleiben würde. Ich habe meine Sachen stehen lassen und bin einfach aus der Wohnung raus, ohne groß nachzudenken. Draußen angekommen, habe ich direkt meinen besten Freund angerufen und ihn gebeten zu kommen, weil ich nicht mehr allein dort rein wollte. Als wir später zurück in die Wohnung gegangen sind, war alles ruhig. Keine Geräusche, keine Schatten, nichts Auffälliges. Aber dieses Gefühl, das war noch da. Das war meine erste und auch letzte Erfahrung mit etwas, das ich mir nicht erklären kann. Und tief in mir habe ich bis heute den Gedanken, dass die alte Dame vielleicht einfach nicht wollte, dass jemand ihre Wohnung verändert. Vielleicht wollte sie mich aufhalten. Und vielleicht war ich an diesem Tag nicht allein. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig gruseln und danke euch für eure Zeit. Liebe Grüße und macht weiter so.
Uah. Das ist so ein richtiger filmreifer. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Spuk, an den Rosenheim-Spuk.
Ja, in der Kanzlei.
Ja.
Ja.
Ja, da möchte ich, überlege immer noch, ob wir das nicht nochmal richtig komplett als Folge machen sollen.
Wo hatten wir das denn?
Das war die allererste Creep-Me-Out-Folge, Sie haben Post. Da ging es um Spukphänomene und da hattest du kurz den Rosenheim.
Ach, nur angemerkt quasi.
Genau, so du hast Sie haben Post, glaube ich, die Geschichte vorgelesen und hattest dann so ein bisschen einfach zu allgemeinen Spukphänomenen recherchiert und genau.
Ja, fände ich glaube ich auch ganz cool.
Ja. Es ist genau dieser Vibe.
Ich habe auch noch mal so dran gedacht letztens irgendwann. Ja. Ich weiß gar nicht, wie kam ich denn darauf? Überlege ich gerade.
Ich lag letztens im Bett und habe überlegt, boah, ich fände auch mal wieder so ein bisschen was Paranormales cool. Ja. Wie wär's denn damit? Und darin wurde ich gerade bestärkt durch Patricks Geschichte oder Einsendung. Damn, also ich finde auch dieses Setting einfach irgendwie gruselig schon. Du bist da alleine und renovierst diese Wohnung. Und das ist ja auch eigentlich, ich persönlich renoviere gerne, das ist aber natürlich auch nicht mein Beruf. Ich glaube, das ist manchmal anders, wenn man das ständig machen muss. Aber ich stelle mir das, ich habe das so romantisiert im Kopf. Du hast so eine alte Wohnung und sollst da jetzt alles schön machen und bist da alleine und rödelst da vor dich hin. Und dann auf einmal passieren so creepy Sachen. Vor allem, und dann fällt dir halt auf einmal auch wieder ein, dass die Bewohnerin
gestorben ist.
Ja. Also entweder war die eine ganz, ganz, also entweder hattest du es mit einer waschechten Jedi-Spinne zu tun, die mentale Kräfte hatte. Und es dir heimzahlen wollte für deine garstigen
Tötungsversuche.
Genau, für deine Tötungsabsichten und ihr gegenüber. Ja, oder die Frau wollte wirklich nicht, dass man was an der Wohnung verändert.
Mhm.
Oder es war eine Spinnenliebhaberin.
Oder.
Oder.
Aber ich verstehe, dass das so weiß.
Oder du hast einfach zu viel diesen Podcast gehört.
Oder auch das. Nee, aber damals ja noch nicht. Da gab es
ja
noch nicht.
Nee, das 2011. Stimmt. Ja, stimmt, 2011, ja.
Aber ja, also ich, das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die man auch gut als, also das gibt eine gute Kurzgeschichte auch her, wenn man das so richtig schön nochmal, wenn man so ein bisschen Setting noch ausbaut und so weiter. Und vielen Dank, es war spannend. Es war wirklich spannend. Ich habe auch so wirklich an deinen Worten geklebt. Ja, genau. Ging mir auch so.
Ich war auch mit in dieser Wohnung.
Das
war
sehr eindrücklich.
Und das war wieder dieser cozy Grusel, den ich so liebe.
Ja.
Das hatte ich dabei wieder. Vielen Dank. Ja, spannend. Schöne Erzählung. Und was ich auch spannend finde, ist irgendwie, dass du sagst, so, das war das Einzige in die Richtung, was ich je erlebt habe. Das, finde ich, hört man auch relativ selten. Irgendwie entweder sind das Leute, wo man, die irgendwie sagen, ja, ich muss da irgendwie ein Gefühl für haben, mir passiert sowas ständig oder ich habe schon das und das und das erlebt. Wir haben ja auch ganz oft Leute, die uns dann immer direkt mehrere Sachen schicken. Aber ich finde es auch irgendwie spannend, dass du sagst, das war das erste und letzte Mal, dass mir sowas passiert ist und ich kann es mir bis heute einfach nicht erklären.
Ja.
Hast du die Wohnung dann eigentlich noch fertig renoviert?
Das habe ich mich auch gefragt. Und ich finde es auch übrigens sau cool, dass du einfach deinen besten Kumpel angerufen hast und gesagt hast, so, ich habe jetzt hier irgendwie Schiss, kannst du mal mitkommen? Mhm. Finde ich auch cool.
Ja.
Ist ja auch so ein Step, den man dann vielleicht nicht unbedingt macht, weil man
wie soll man das erklären?
So einem,
man denkt dann erstmal, okay,
genau.
Jetzt werde ich hier für
jetzt
bekloppt, gehalten.
Ja, genau.
So.
Ja. Ich sehe noch etwas.
Ja.
Das gibt es nicht.
Das gibt es nicht.
Ich glaube, das hatten wir noch nie.
Nee. Mannigfaltig.
Mannigfaltig.
Doppel-N.
Ja.
Denn unsere nächste Einsendung kommt von Timo.
Nee.
Herrenstammtisch heute.
Ehrlich.
So. Timo schreibt: Hallo, ich bin Timo, 9 und alle auch in den 30ern.
Ja.
Heute sind die,
ist kommen Millennial-Männertag.
Ja, die alten Leute kommen zusammen in dieser Folge.
Die alten Leute.
Ja, wir sind auch alte Leute jetzt. Ja. Hallo, ich bin Timo, 39 Jahre alt und arbeite als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Auch wenn ich durch meinen Beruf vieles mit einer gewissen wissenschaftlichen Distanz betrachte, gibt es Geschichten in meiner Familie, die mich nie ganz losgelassen haben. Erlebnisse, die sich nicht so einfach erklären lassen. Zwei davon möchte ich heute mit euch teilen. Die erste Geschichte stammt von meiner Großmutter mütterlicherseits. Einer Frau, wie man sie sich liebevoller kaum vorstellen kann. Warmherzig, bodenständig und ganz bestimmt niemand, der zu Übertreibungen oder Fantasiegeschichten neigt. Umso mehr hat es mich bewegt, als sie mir diese Geschichte unter Tränen erzählte. Es war meine Mutter, die damals beiläufig erwähnte, dass ihre Mutter als Kind etwas Paranormales erlebt habe. Ich wurde neugierig und fragte meine Oma direkt danach. Und dann erzählte sie. Als Kind zog sie mit ihren beiden Eltern in ein Haus, in dessen Erdgeschoss sich eine ehemalige Metzgerei befand. Der Metzger war kurz zuvor verstorben, das Haus stand leer und wurde von ihrer Familie gekauft. Doch von Anfang an fühlte sich meine Oma dort unwohl. Besonders nachts hörte sie immer wieder Geräusche aus dem Erdgeschoss. Dumpf, schlagend, als würde jemand mit Gewalt auf Fleisch einschlagen. Die Geräusche wurden mit der Zeit intensiver, lauter und beunruhigender. Eines Nachts war es so schlimm, dass sie zu ihren Eltern ins Bett flüchtete. Doch gerade dort eskalierte die Situation. Das Bett begann zu wackeln, richtig zu beben, und die Vorhänge im Zimmer bewegten sich wie von unsichtbarer Hand auf und zu, schnell und wiederholt. Die ganze Familie lag eng umschlungen in diesem bebenden Bett und wartete, bis es endlich aufhörte. Am nächsten Tag gingen meine Oma und ihre Mutter zum Friedhof. Sie suchten das Grab des verstorbenen Metzgers auf und baten laut darum, in seinem Haus in Frieden leben zu dürfen. Und tatsächlich, von da an kehrte Ruhe ein. Keine Geräusche mehr, keine Bewegungen, nichts. Was mich so bewegt hat, war die Reaktion meiner Oma beim Erzählen. Sie fing an zu weinen. Bis heute weiß sie nicht, was damals wirklich passiert ist. Und das kam von einer Frau, die nie zuvor eine solche Geschichte erzählt hatte. Die zweite Geschichte ist eher eine Kindheitserinnerung von mir, aber eine, die ein seltsam ähnliches Gefühl in mir auslöste. Es geht um meine Uroma. Also die Schwiegermutter meiner Großmutter. Eine Frau, vor der ich als Kind immer Angst hatte. Sie strahlte für mich etwas Kaltes, Abweisendes, eher fast Böses aus. Sie lebte in einem winzigen alten Fachwerkhaus, das heute unter Denkmalschutz steht, mit gerade einmal 35 Quadratmetern Wohnfläche. Und dieser Ort war eigenartig, dunkel, muffig, eng und seltsam gedrungen, als würde die Zeit dort anders vergehen. Im Haus gab es eine große, schwere Schiebetür, die das Wohn- und Schlafzimmer trennte. Jedes Mal, wenn sie sich bewegte, gab sie ein tiefes, schleifendes Geräusch von sich. Eines, das sich regelrecht ins Gedächtnis brannte. Einmal fuhren wir zu ihr, klingelten, aber sie öffnete nicht. Stattdessen hörten wir drinnen deutlich, wie die Schiebetür auf- und zuging. Immer wieder. Als wir dann um die Straße herumliefen, sie hatte eine U-Form mit starker Steigung, sahen wir sie plötzlich. Unten auf der anderen Seite des U's lief sie seelenruhig über den Gehweg. Und doch hörten wir oben beim Haus noch immer diese Tür. Auch mein Onkel hat dort oft seltsame Dinge erlebt. Schritte, obwohl niemand da war. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir nannten das Haus irgendwann nur noch scherzhaft das Hexenhäuschen. Und auch wenn ich nicht an Hexen glaube, irgendetwas an diesem Ort war anders. Genau wie die Frau, die dort lebte. Ich erinnere mich noch an einen Moment, in dem ich ihr eine Tafel Nussschokolade schenkte. Ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre alt. Ihre Reaktion? Du willst doch bloß, dass ich mir die Zähne an den Nüssen ausbeiße. Das sagt, glaube ich, alles. Was diese beiden Geschichten gemeinsam haben, ist das Gefühl von Unwirklichkeit. Das Erleben von etwas, das sich nicht einordnen lässt. Vielleicht war es wirklich paranormal. Vielleicht war es die kindliche Intuition, die etwas spürte, was Worte nicht greifen konnten. Oder vielleicht waren es Orte, an denen sich Vergangenheit und Gegenwart auf eine seltsame Weise überlagerten. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich diese Erinnerung nie vergessen werde. Danke für euren tollen Podcast und bitte macht weiter so. Und er hat noch Bilder mitgeschickt von dem kleinen Fachwerkhaus.
Es ist wirklich winzig.
Es ist wirklich ein Es ist wirklich. Es sieht aus wie so ein Lebkuchenhäuschen.
Ja. Und auch direkt an so einer Straße da, ne? Mhm. Sieht auch aus, als wäre es das einzige weit und breit.
Ja. Genau, es steht einfach an so einer, da ist so eine grüne Böschung.
An einer scharfigen Kurve.
An einer kurvigen Scharfen, genau, steht dieses Haus. Glaube ich, dass.
Ich auch.
Also, ich kann mir vor allem vorstellen, dass es drin sehr gedrungen, eng, muffig und auch dunkel ist. Ne? Ja. Fachwerkhäuser sind ja auch nicht gerade dafür, für ihre lichtdurchfluteten Räume.
Und ich glaube aber, dass es wirklich viel mit einem macht, auch wenn man die Person, die in so einem Haus wohnt, mit Düsternis und nichts Gutem verbindet, dann macht das viel mit einem.
Ich glaube
Kind.
Auch gerade, genau, wenn man als Kind auch noch hört, da war mal eine Metzgerei unten drin, was sicherlich im Kopf vieler Kinder auch einfach mit Tierleid.
Aber war das gleiche Haus?
Achso, nee, das war nicht das Haus, aber trotzdem.
Achso, du meinst generell einfach in einem, ja.
Also ich glaube auch, wenn ein Kind hört, da unten war mal eine Metzgerei, dann ist das auch irgendwie direkt mit so unheilvollen Bildern verknüpft.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn man dann irgendwas wahrnimmt, dass irgendwie daran angelehnt ist oder irgendwie zu diesem Eindruck, den man ohnehin schreibt, dieses dumpfe Klopfen und Schlagen. Ich musste halt an Hufe oder sowas denken, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß aber ganz genau, was du meinst, was für ein unwirkliches und ungutes Gefühl es einem gibt, wenn auf einmal eine Person, von der man es absolut nicht erwartet, auf einmal so super angefasst von irgendwie sowas berichtet, weil dann, also
kriegt es eine andere Bedeutung für einen selber.
Genau, also wenn es einfach eine Person ist, die du wirklich persönlich gut kennst und wo du weißt, die würde sich das nicht ausdenken und es ist offensichtlich, wie sehr sie diese Erfahrung belastet hat.
Absolut.
Und dann, das fällt nochmal ganz anders ins Gewicht und das sind dann auch Sachen, also die kann man dann nicht wirklich anzweifeln, wenn man die erzählt bekommt, weil weil man die Person eben kennt.
Und anders kennt vielleicht auch einfach.
Genau.
Ne? Und ja, genau. Und das, was ich vorhin meinte, bezog sich tatsächlich auf das Häuschen von der Uroma.
Mhm.
Und die scheint ja auch ein dunkler Mensch gewesen zu sein für die Kinder auf jeden Fall. Da kenne ich auch so viele Geschichten aus meinem eigenen Umfeld, auch inklusive so meiner eigenen Familie, von eben dieser Art Omas, die in Kriegen gelebt haben und so, die halt eben verdunkeltes Wesen einfach hatten, ne? Und auch viel grantig waren einfach, auch mit gerade mit Kindern und so.
Ja.
Aber ja, das meinte ich. Ich glaube, das macht was mit einem. Mhm. Ich glaube, es macht was mit einem. Es macht natürlich die Geschichte mit dem Schiebetürgeräusch nicht weniger gruselig.
Ich wollte gerade sagen, das ist trotzdem,
also das erklärt auch nichts.
Das ist todesgruselig. Stell dir mal vor, du stehst vor einem Haus.
Ja, ja.
Hörst das und dann siehst du die Person irgendwo ganz woanders und drin
ist vielleicht
niemand.
Hatte sie Besuch.
Nee, das habe ich so nicht verstanden. Also ich nehme das, dann wäre das ja irgendwie obsolet zu erwähnen. Ich
aber
das schon
es steht
so,
da nicht, dort waren sie.
Ich glaube,
drin, ne?
So wie ich das verstanden habe, wohnt sie allein in diesem Haus und sie dachten, sie wäre zu Hause.
Ja, genau.
Und dann ist da drin
und
dieses Geräusch.
Hin und her und hin.
Ja,
und her.
Sie ist irgendwo
am Spazieren.
Ja. Na, weiß ich nicht. Sehr gruselig. Lieber Timo, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, voll.
Zu der nächsten Einsendung muss ich was sagen. Die kommt von Miller. Und Miller hat nicht nur eine Zuhörergeschichte, sondern auch eine selbstgeschriebene Creepypasta geschickt. Die ist nicht sehr lang. Da haben wir uns gerade intern zu beraten und haben gesagt, dass wir die in eine Creep-Me-Out-Folge mitnehmen werden.
Wo es dann thematisch passt.
Genau.
Genau, also da noch ein bisschen Geduld auch, liebe Miller. Und ansonsten schreibt sie Folgendes. Hallo liebe Denise und liebe Pia. Ihr macht beide einen verdammt guten Job hier in diesem Podcast, aber auch Pia bei Pia liest. Liebe Pia, du kannst dir nicht vorstellen, wie doll ich mich gefreut habe, dass du Ever and After gelesen hast.
Ich glaube, du hast dich auch gefreut, Ever and After
gelesen.
Ich
habe mich auch gefreut. Wie jeder weiß, die ganze Welt weiß es, wie sehr ich mich selber auch gefreut habe, Ever and After gelesen zu haben. Genau, das ist eine fantastische Fantasy-Reihe von Stella Tuck und es war mir eine große Freude. Vielen Dank auch für das Kompliment. Ein besonderes Buch für mich oder diese Reihe. Ich liebe euren Podcast und bin schon seit Tag 1 quasi dabei. Durch diesen Podcast bin ich überhaupt erst ins True Crime Rabbit Hole gefallen und bin so gespannt, was ich durch euch noch alles erfahren und lernen werde. Macht bitte weiter so, denn ihr macht das einfach ganz fantastisch. Ich habe direkt 3 Dinge für euch. Einmal diese typische Creepy Kid Story, bei der man sich als Erwachsener fragt, was eigentlich damals mit einem los war. Dann eine Begegnung der anderen Art. Und zum Schluss habt ihr mich einfach dazu inspiriert, selbst einen Creepypasta-Podcast zu starten, wofür ich eine kleine Geschichte geschrieben habe. Ja, und wie heißt der jetzt? Hast du schon gestartet?
Ich wollte gerade sagen, hallo.
Also, es ist natürlich dann auch so, dass ich denke, wir können jetzt hier auch einen Shoutout machen, aber das hast du jetzt nicht dazu gesagt.
Du kannst das auch unter dem Beitrag kommentieren.
Genau, kommentier doch mal unter dem Beitrag.
Dann können wir dich noch zu einer Co-Autorenschaft oder so einladen.
Genau, und ich glaube, das geht nachträglich nicht, aber zumindest markieren.
Aber man kann dich markieren und erwähnen, ja, auf jeden Fall.
Genau. Sie ist kein Schocker, aber löst hoffentlich trotzdem ein angenehm ungutes Gefühl aus und gruselt euch ein bisschen. Das klingt
ein
sehr vielversprechend.
Ein ungutes Gefühl.
Das klingt vielversprechend. Wie gesagt, die nehmen wir dann bei Zeiten mit in eine Creep Me Out auf.
Genau.
Und nun zu den Geschichten. Das hier sind meine eigenen Erfahrungen. Ich nenne die erste das dunkle Haus. Meine Familie war schon immer ein wenig verschroben. Meine Mutter war es, die mir beibrachte, dass man Schranktüren nicht offen lassen darf, da sich dort sonst schlechte Energien festsetzen würden. Wir glaubten schon immer an Übernatürliches, mal mehr, mal weniger. Der richtige Glaube daran begann aber in dem Moment, als wir in ein kleines Haus in der Nähe eines Friedhofs zogen. Das Haus war sehr schön, wir hatten einen Garten und 2 Etagen. Meine Schwester und ich bezogen das obere Stockwerk, da dort genau 2 gleich große Zimmer und ein Bad angelegt waren, während unten das Wohnzimmer, die Küche und das Elternschlafzimmer lagen. Wir hatten auch einen großen, wirklich dunklen Keller. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was das Problem damit war, aber wir hatten alle Angst vor diesem Keller. Er war dunkel, gewölbeartig und sehr verwinkelt. Obwohl er komplett leer war, konnte man kaum den ganzen Raum einsehen, da er durch mehrere Trennwände unterteilt wurde. Der Keller war am Ende aber das, wovor wir am wenigsten hätten Angst haben müssen. In diesem Haus fingen wir alle an, uns irgendwie zu verändern. Meine Schwester, die vorher noch nie schlafgewandelt war, fing damit plötzlich an und meine Eltern mussten jeden Abend alle Türen und Fenster abschließen, damit ihr nichts passiert. Einmal drohte sie sogar, aus dem Fenster zu steigen und irgendwann ging sie nachts immer ganz zielstrebig in den Keller und stand dort einfach, ohne sich zu regen, bis sie sich einige Minuten später wieder ins Bett bringen ließ. Ich hatte jede Nacht Albträume und konnte irgendwann gar nicht mehr allein in meinem Zimmer schlafen. Man hörte nachts immer Schritte, obwohl keiner durchs Haus lief, und man hatte ständig ein mulmiges Gefühl, allein dort zu bleiben. Türen schlugen ohne ersichtlichen Grund zu und es war immer kalt in manchen Ecken des Hauses, selbst wenn wir wirklich alles taten, um es dort schön warm zu halten. Eines Nachts muss dann auch ich angefangen haben zu schlafwandeln. Meine Mutter erzählte mir morgens, ich wäre durchs ganze Haus gewandert und hätte alle Bilder meines Großvaters abgehängt. Er war Künstler und wir hatten einige seiner Bilder im Haus aufgehängt. Meine Mutter fragte mich natürlich, warum ich das getan habe, aber ich konnte ihr nichts dazu sagen. Ein paar Tage später wurde mein Opa schwer krank, aber er erholte sich zum Glück wieder. Meine Mutter ist seitdem aber fest davon überzeugt, dass ich das mit meinem Schlafwandeln ankündigen wollte. Wir sind recht schnell wieder aus dem Haus ausgezogen und danach hatten wir beide nie wieder Probleme mit dem Schlafwandeln. Heute bin ich davon überzeugt, dass irgendetwas Dunkles in dem Haus uns ganz schön ärgern wollte. Die nächste Geschichte enthält eine Triggerwarnung zum Thema Suizid. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt oder damit in irgendeiner Form berührt oder belastet seid, dann überspringt bitte die nächsten paar Minuten. Die nächste Geschichte handelt von meiner Mutter. Wir nennen sie immer die Begegnung der anderen Art. Meine Mutter hatte einige schwere Jahre hinter sich und litt unter starken psychischen Problemen, die auch dazu führten, dass sie irgendwann dem Alkohol verfiel. Das Einzige, was ihr noch Trost und Hoffnung spendete, war unser Kleingarten. An einem recht kalten, bewölkten Tag saß meine Mutter am Rande unseres Vorgartens und zupfte Unkraut. Sie sah aus dem Augenwinkel, wie 2 Frauen auf sie zukamen, eine etwas jüngere und eine ältere Dame. Sie beachtete sie zunächst nicht weiter, bis diese direkt neben ihr stehen blieben. Die ältere Dame stellte sich ganz nah an meine Mutter, legte ihr die Hände auf den Kopf und sagte wohl so etwas wie, dass meine Mutter etwas Dunkles und Schlechtes umgeben würde, was ihr bald sehr viel Leid bescheren würde. Sie sollte sich aber keine Sorgen machen, denn danach würde alles besser werden. Meine Mutter war völlig perplex und kam danach zu uns in die Gartenhütte und erzählte, was gerade geschehen war. Wir alle wunderten uns, aber die Geschichte war schnell wieder vergessen. Einige Abende später bekam ich einen völlig aufgelösten Anruf von meinem Vater. Meine Mutter sei vom Balkon aus dem 3. Stock gesprungen. Heute geht es ihr zum Glück sehr gut. Meine Eltern trinken seitdem keinen einzigen Schluck Alkohol mehr und meiner Mutter geht es mental viel besser. Bis heute gehen uns diese Worte der Frau nicht aus dem Kopf und ich frage mich immer wieder, hat sie das wirklich ahnen können? So, das waren die beiden Geschichten. Mhm. Die letzte wäre die Creepypasta gewesen. Das machen wir heute nicht.
Genau.
Vielen Dank. Ich finde auch, die Geschichte ist wieder anders krass.
Ja, das ist auch wieder eine Geschichte der anderen Art.
Ja, und es ist auch eine Begegnung der anderen Art, so wie, wie du es schreibst. Ich bin, das ist jetzt sehr eindrücklich gewesen. Ich habe ehrlich gesagt auch im Laufe dessen immer noch nicht damit gerechnet, dass tatsächlich deine Mutter da einen Suizidversuch unternommen hat. Das war, kam für mich trotzdem überraschend, obwohl ich mitten in dieser Geschichte war. Sehr persönlich, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
Ja.
Das ist sehr, sehr vertrauensvoll.
Ja, und ich glaube ja irgendwie daran, es ist keine messbare Größe, aber ich glaube, es gibt Menschen, die einfach ein super krasses Gespür für andere Menschen haben. Und ich glaube, das hat wenig mit Wahrsagerei oder irgendwas zu tun. Auch dieses Hände auf, es ist eigentlich auch erstmal übergriffig.
Total.
Ich glaube, ich hätte mir gedacht, Entschuldigung, ja, wie anmaßend von Ihnen.
Erstmal diskutiert.
Ja, aber.
Aber vielleicht ist man auch so perplex in
Ich glaube, man ist perplex.
Und dann geht
absolut
das auch so schnell, dann sagt diese Person das.
Und du
und
denkst dir dann,
dann
geht die weiter und denkst dir, ja gut, die
was,
hat sie nicht mehr alle auf dem Zaun. Was
passiert?
War das gerade? Ja,
ja. Genau.
Ja.
Mhm.
Wirklich eine sehr unheimliche.
Ja.
Sehr. Begegnung und doch irgendwie auch sehr weise. Und ich glaube, danach in der Rückschau fragt man sich doch, wer war diese Frau? Wo kann ich sie finden? Und ich würde gerne nochmal mit ihr reden. Irgendwie.
Um sie zu fragen, wie sie darauf kam.
Ja,
oder? Ja.
Was sie gesehen hat.
Mhm.
Irgendwie.
Oder wie.
Oder wie, ja. Gott sei Dank geht es deiner Mama wieder gut. Und zum,
wirklich.
Ja, zum Glück ist ihr nichts Schlimmes passiert. Ja. Und das scheint ja auch ein Weckruf für sie irgendwie gewesen zu sein. Ne?
Ja.
Also wenn sie danach ihr Leben aufgeräumt und umgekrempelt hat und danach einiges verändert hat.
Mich würde mal interessieren, inwiefern das, was diese Frau zu ihr gesagt hat, zu diesem Weckruf beigetragen hat.
Ja.
Weißt du, so in der Rückschau, wie sehr ist das bewertet worden von ihr? Als die Vorhersage, auf dass es besser wird. Wie viel hat das in der Psyche verändert nach dieser Sache? So nach dem Motto, jetzt ist das Schlimme passiert, mein Tiefpunkt ist passiert und diese Frau hat gesagt, danach wird alles besser. Also was macht das mit einem oder was, weißt du, so das sind so die Fragen, die ich mir dann stelle. Hat das auch was dazu beigetragen, dass es dann besser geworden ist?
Ja. Dass so ein Samen gesät wurde. Ja. Du musst einfach durch die Gegend laufen und Leuten sagen, es wird bald alles besser.
Genau.
Vielleicht wird es
vielleicht
dann besser.
Vielleicht klemmen wir uns, dass es ganz schlimm werden wird erst.
Genau.
Aber vielleicht muss man den Leuten einfach wirklich, das meine ich, es ist ja eigentlich was total Positives, dazu sagen, das wird jetzt hart, aber dann wird es leichter.
Mhm.
Dann wird alles besser.
Mhm.
So.
Super spannend.
Total.
Ja. Es
Vielen
hat so.
Dank.
Die hatten ja noch die erste Geschichte, wo es eher so ja um diese klassischen ortsgebundenen Spukphänomene ging.
Das,
mit Wesensveränderungen und Schlafwandeln und alles.
Ist ja auch ein beliebtes Motiv im Horror, auch diese Wesensveränderungen durch ein Haus, durch ein.
Ja, das macht aber auch natürlich irgendwie auch rein logisch und physiologisch Sinn, ne? Wenn du dich hier nur dich an einem Ort aufhältst, wo du dich nicht sicher oder nicht wohlfühlst, dann beeinträchtigt das ja auch deine Schlafqualität, was dich anfälliger für solche Schlafparasomnien macht, wie zum Beispiel Schlafwandeln.
Ja.
Deswegen erklärt das auf jeden Fall, warum solche Phänomene auch ortsgebunden auftreten können.
Mhm.
Ne? Und dass es dann schlagartig aufhört, wenn man irgendwie in eine Umgebung zieht, wo man sich irgendwie wohler fühlt oder so.
Super spannend.
Mhm. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt auf die Creepypasta.
Ich auch.
Und dann werden wir mal gucken, dass wir alsbald andere Inhalte um deine Creepypasta herum konstruieren, damit wir genug Futter für eine ganze Creep-Me-Out-Folge haben, wo wir die dann aufgreifen werden. Vielen Dank, Mila, für deine Einsendung und dein Vertrauen. Also diese Frau wird mir noch einige Zeit im Kopf rumspuken.
Ja, ich finde es auch. Das ist eine crazy story irgendwie. Ja. Ja. Vielen Dank, liebe Mila. Mhm.
Unsere nächste Einsendung kommt nochmal von einem anonymen Hörerherzchen. Es schreibt, liebe Denise, liebe Pia, erstmal möchte ich mich auch für euren tollen Podcast bedanken. Ich habe durch ihn schon so viel über Psychologie und andere Dinge gelernt. Es ist immer schön, euch zuzuhören und mit euch aus der Hose gecreept zu werden. Ich konnte mich nun auch endlich überwinden, euch zu schreiben. Ich habe euch zwei meiner seltsamsten Träume mitgebracht. Ich träume sehr selten und dann sind es entweder Albträume oder der komischste Mist der Welt. Ich hoffe, sie sind verständlich formuliert. Wie gesagt, sie sind wirklich verwirrend. Und jetzt viel Spaß und hoffentlich Grusel. Außerdem möchte ich bitte anonym bleiben. Das haben wir berücksichtigt. Nummer 1 trägt den Titel »Ich will es nicht sehen«. Als ich diesen Traum hatte, war ich noch sehr klein. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich genau war. Vielleicht habe ich diesen Traum inzwischen auch falsch in Erinnerung. Wer weiß. Ich habe geträumt, dass ich in meinem Bett lag und die Augen fest verschlossen hielt. Ich wollte sie nicht aufmachen, weil ich wusste, dass mich dann etwas anspringt. Ich dachte nur, ich will es nicht sehen. Das ging eine Weile so. Ich lag nur da und kniff die Augen aus Angst vor diesem Ding zu. Doch irgendwann öffnete ich sie doch. In dem Moment erschien eine Fratze genau vor meinem Gesicht. An das Aussehen kann ich mich leider oder zum Glück nicht erinnern. Jedenfalls habe ich mich sehr erschrocken und bin dadurch aufgewacht. Danach hatte ich erstmal richtig Herzklopfen und bin erst später wieder eingeschlafen. Ich finde den Traum noch heute richtig weird. Ich habe im Traum wach im Bett gelegen und bin dann am Ende doch wach geworden? Keine Ahnung, wie mein Gehirn auf so etwas kommt. Pia hat direkt bei der Fratze wieder angefangen, wild mit der Hand zu fuchteln. Okay, Fratzen, die plötzlich vor dir auftauchen.
Ach, kann ich doch nicht. Immer und noch auch nicht mit dem Ding. Gefühl, ich mach die Augen auf. Ich mach die Augen nicht auf. Ich weiß, ich werde irgendwas sehen. Dann machst du die Augen auf und bam. Und nee, Leute. Das ist, du kannst mich wirklich so leicht wirklich aus der Hose creepen, ne? So leicht, du brauchst nur eine Fratze und einen plötzlichen Moment.
Jumpscare. Ich finde es aber auch gruselig. Du träumst, dass du wach im Bett liegst und dann wachst du auf, weil ich finde, dass also das Gefühl dafür, ob man jetzt wach war oder nicht, verschwimmt total.
Ja. Ja. Und das ist auch, ja, so ein Traum im Traum.
Mhm.
Inception-Ding.
Da muss ich gerade daran denken, jetzt besprechen wir das schon, obwohl wir noch
ja,
nicht durch sind.
Ja, ist egal,
aber
dann
ist
lass
egal.
Uns das doch jetzt mal mit dem Flow machen.
Ja. Oh, es ist auch weird, ich habe gerade den Titel für die zweite Traumschilderung gelesen und jetzt pass auf, was ich jetzt erzähle. Also der Titel heißt Die falsche Oma und ich wollte gerade erzählen, dass mich diese Doppelaufwachsituation an einen Traum erinnert, den ich im August letzten Jahres hatte, als meine Oma verstorben ist, ich schlafe immer mit dem Gesicht zur Wand, mit dem Rücken zum Raum. Das ist meine Schlafseite.
Auf der Seite?
Ja. Mhm. Und ich hatte auf einmal... Und da wusste ich auch nicht, es ist fast, als wäre ich wach, ich lag wach, aber scheinbar, vielleicht hat ein Teil von mir noch geträumt, ich habe keine Ahnung, aber ich bin gefühlt nachts wach geworden mit der felsenfesten Überzeugung, dass meine Oma in meinem Bett steht und scheiß sauer auf mich ist.
Die war sauer auf dich?
Ja.
Und warum? Und du konntest aber nicht, also du hast dich da nicht umgedreht und geguckt? Oder
nein,
so?
Weil ich wusste irgendwie auch, dass sie nicht aussieht wie ihr lebendes Ich.
Ah, oh.
Mhm.
Und du hattest auch das Gefühl, ich will nicht hingucken.
Mhm. Ja.
Das hast du mir auch nie erzählt.
Da habe ich das letztes Jahr nicht erzählt. Aber ich dachte, ich hätte das erzählt.
Oder
nee,
ich habe wieder eine temporäre Gedächtnisstörung, was ich ja manchmal wirklich habe. Mir fallen ja viele Dinge durch den Kopf.
Ja. Und ich glaube, sauer. Ich muss sagen, ich war sehr involviert in die ganzen, in die Beerdigungsorganisation und so und habe da ich habe auch ihr Zimmer mit leer geräumt und so. Also das war in diesen Tagen. Das heißt, ich war sehr konfrontiert mit diesem Thema. Und die Beerdigung stand auch noch bevor. Also das waren halt die Tage zwischen Todestag und Beerdigung. Das ist ja nur, also es war ja immer wichtig, in einem Sarg bestattet zu werden und so weiter und so fort. Und das war ja nur ein paar Tage. Und irgendwann in diesem Zeitraum hatte ich diesen Traum. Ich glaube, das ist natürlich, wird das irgendwas aus meinem Unterbewusstsein gewesen sein. Aber da hatte ich eben auch dieses, wo ich mich heute frage, war ich wirklich wach und hatte dieses Gefühl oder dachte ich nur, ich war wach und habe geträumt. Dass, also das verschwimmt irgendwie auch und so stelle ich mir das in unserer Geschichte vor. Naja, kommen wir zur nächsten Traumschilderung, die da heißt Die falsche Oma.
Passenderweise.
Passenderweise. Ja. Dieser Traum ist nicht so lange her. Es war Ende Februar 2026 und ich habe ihn danach direkt aufgeschrieben. Mein Kommentar dazu war, Bro, what the fuck ist das? Bring das mal zur Traumdeutung. Also viel Vergnügen. Ich träumte, dass ich mit meinem Bruder zu meiner Oma fuhr. Allerdings habe ich diese Person, die unsere Oma war, noch nie im wirklichen Leben gesehen. Sie trug ein weißes Kleid, hatte kurze weiße Locken und war barfuß. Sie hatte ein großes Haus mit einem Garten, in dem wir gesessen haben. Im Haus kann ich mich nur an einen Raum erinnern. Er war groß, mit einer Leinwand und vielen Stühlen. In diesem Raum planten mein Bruder, ich und ein fremdes drittes Kind, von diesem Haus zu fliehen, weil Oma uns töten wollte. Keine Ahnung, woher wir das wussten. Als wir so planten, bat Oma uns, die Tür aufzulassen. Sie ahnte wohl, dass wir etwas vorhatten. Danach habe ich Oma noch einmal in diesem Raum gesehen. Sie saß auf einem der Stühle, auf der Leinwand lief ein Film und sie hatte ein Baby auf dem Arm. Dann geschah plötzlich ein Sprung und ich war zu Hause, in dem Haus, in dem ich tatsächlich mit meiner Familie wohnte. Hier eine kurze Beschreibung, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Wenn man durch die Haustür geht, steht man in der Garderobe und sieht weiter hinten die Küche. Links vom Eingang führt eine Treppe nach oben und noch weiter links von dieser Treppe kommt man ins Wohnzimmer. Ich lag auf der Couch und Oma kam die Treppe herunter. Sie schien etwas gemerkt zu haben und fragte mich etwas. Aus irgendeinem Grund entschuldigte ich mich bei ihr. Dann kam mein Bruder durch die Haustür herein. Oma sollte es eigentlich nicht merken, aber ich bin mir sicher, dass sie es doch tat. Mein Bruder ging die Treppe hoch und ich deutete ihm noch, dass er mir schreiben sollte. Er nickte. Dann wollte Oma plötzlich mit mir reden. Sie deutete nach oben zur Treppe, die mein Bruder hochgegangen war, und strich sich mit dem Zeigefinger der anderen Hand über den Hals. Sie wollte meinen Bruder töten und hatte mich eingeweiht, damit ich ihr helfe. Dann bin ich aufgewacht. Ich kann mir nicht erklären, wie mein Gehirn so etwas produzieren kann. Durch Träumen verarbeitet man ja irgendwie seinen Tag, aber ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass meine echte Oma niemals meinen Bruder verletzen würde. Das waren meine zwei Träume. Ich hoffe, sie haben euch gegruselt und ich bin gespannt, was ihr zu ihnen zu sagen habt. Vielen Dank, dass ihr so viele Zuhörergeschichten vorlest und sie immer ernst nehmt. Macht bitte noch lange weiter so. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Ein anonymes Hörerherzchen.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist wirklich abgefuckt. Der Traum ist wirklich abgefuckt. Mhm. Und ich finde auch, also irgendwie, es hat so einen Knoten in meinen Kopf gemacht, dass da eine Person ist, die, also hast du die als deine Oma gefühlt in dem Traum?
Das ich glaube auch, ja, also das es ich halt hieß irgendwie, so, es, nee, wobei, nee, nee eben
weil dann
nicht.
War ich auch, das, so
es
die
hieß,
Frau,
es ist die
ja
Oma, aber es war die ganze Zeit klar, es ist nicht die Oma.
Ja, aber trotzdem ist meine Frage ist nicht, wusstest du, dass es nicht deine Oma ist, sondern hat dein Traum-Ich quasi trotzdem eine Oma-Verbindung gefühlt? Oder hat man dir gesagt, dass es Oma ist? Oder, also, weißt du, so, ich frage mich, du musst ja irgendwie in diesem weirden Setting, was ich übrigens so ziemlich, das so artsy-fartsy, ne?
Diese, irgendwie schon.
Mit dem, finde ich eigentlich so.
Mit dem
so
mit der Leinwand ja, und dann genau. Sitzt sie da mit dem Baby auf dem Arm und so.
Klingt nach so einem französischen Arthouse-Horror oder
ja,
so.
Ja, aber ich glaube, so entstehen Filme auch manchmal.
Ja, das kann gut sein.
Und Gott sei Dank ist Traumdeutung ja wissenschaftlich sehr überholt.
Ja.
Deswegen musst du dir wahrscheinlich keine Sorgen um dich oder um deine Oma oder um deinen Bruder machen.
Nein. Genau.
Manchmal hat man einfach Kauderwelsch im Kopf, das ist so.
Aber ich fand, das war jetzt sehr spannender, Kauderwelsch. Also ich fand, das war auf jeden Fall eine starke Szene irgendwie. Und ich würde mich würde halt eben interessieren, in diesem Setting, wie kommst du denn darauf, dass es deine Oma war? Also, ne? So, weil das ist ja so, war jetzt wie so eine Annahme, die steht jetzt im Raum und das ist jetzt so.
Ja.
Und gleichzeitig wusstest du in dem Traum schon, dass es nicht deine Oma ist? Oder wusstest du es nicht in dem Traum schon und hast ja erst hinterher gesagt, ah, die hatte ich noch nie gesehen. Also, ne? So. Mir fehlen Informationen. Ja?
Uns fehlen heute oft Informationen. Ja. Wir stellen heute oft nochmal nach.
Viele Fragen, viele Fragen.
Aber ich habe auch eine Antwort gefunden.
Ja.
Wo das bei mir mit meinem Traum, Nicht-Traum, mit meiner seltsamen nächtlichen Besucherwahrnehmung hergekommen sein könnte.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, ob das zeitlich hinkommt, aber ich habe, wie gesagt, das Zimmer meiner Oma leergeräumt.
Ja.
Und dort drin stand eine riesige, schwere, alte Schwarzwalduhr, ja, die meine Oma hatte, seitdem ich denken konnte. Ja. Und die hat diesen ganz charakteristischen Gong und dieses ganz charakteristische Ticken. Und dann war halt nun mal die Frage zwischen ihren Kindern und ihren Enkeln, wer übernimmt was? Und ich habe halt gesagt, ich hätte gern die Uhr.
Ja.
Und dann musste ich die halt irgendwie abbauen, also das Pendel aushängen, die Gewichte aushängen und so, weil sonst das ganze Glas natürlich kaputt geht. Und dann wollte ich diese Tür,
ja, ich erinnere
öffnen
mich.
Und da ist halt auch so ein alter Schlüssel drin und irgendwie klemmte das Schloss. Also ich konnte das Schloss nicht nach hinten drehen irgendwie und dann habe ich daran rumgefummelt und ich kriegte diese Tür nicht auf. Und irgendwann habe ich gesagt, einfach komm Oma, mach auf. Und in dem Moment ist der Schlüssel abgebrochen.
Ja, oh wow.
Und dann dachte ich mir so, oha, okay, aber irgendwo muss diese Tür ja hin, also diese Uhr ja hin. Also das Zimmer musste halt leer werden an diesem Tag so. Und ja, dann, es war viel Drama. Ich glaube, ich saß mit 5 Freunden hinterher vor dieser Uhr und wir haben versucht, dieses Schloss zu öffnen.
Habt ihr es eigentlich inzwischen geschafft?
Nein. Oh. Nein, nein. Ich habe ja schon Preisgeld ausgeschrieben. Wer es schafft, diese Uhr zu öffnen, ohne sie zu beschädigen, kriegt 500 Euro. Also,
hiermit auch nochmal in die Welt hinaus getragen. Ja, falls jemand ein Schlüsselexperte ist oder solche alten Schlösser, du hast ja auch mit dem Schlüsseldienst versucht, ne?
Ja, ja, ich habe diverse Schlüsseldienste angefangen.
Und die alle gesagt haben, können wir nicht, ne?
Nee, weil das Metallstück steckt noch drin irgendwo. Ja. Und die meinten, also die kriegen das Schloss nicht auf, ohne die Uhr halt massiv zu beschädigen.
Ja.
Was ich jetzt halt gemacht habe, um sie transportieren zu können. Ich habe den Rücken der Uhr abgeschraubt, von hinten Pendel, alles Mögliche rausgeholt, sie transportiert, dann alles von hinten wieder rein, Deckel wieder zugeschraubt. Ja. Aber die Tür, also die Uhr geht halt.
Aber nicht in Betrieb, ne?
Geht ja nicht. Ich kann die nicht aufziehen, weil dafür muss ich vorne diese Tür aufmachen. Also eigentlich ist die vollständig funktionsfähig, aber ich komme halt nicht an die Mechanik. Ich müsste die aufziehen.
Wie funktioniert die Mechanik? Entschuldigung.
Ja, also deswegen, also wenn sich jemand super gut mit abgebrochenen, sehr alten, also Schlüsseln in sehr alten Schlössern auskennt, hebt mir ab.
Macht das bitte.
Aber vielleicht möchte meine Oma wirklich auch einfach nicht, dass ich diese Uhr habe. Oder dass sie funktioniert. Was ist, aber kein, das passt halt auch gar nicht zum Wesen meiner Oma. Überhaupt nicht. Naja. Jetzt steht sie hier.
Vor allem mach auf, Oma, und dann geht der Metallschlüssel.
Ey, das hat sich so absurd angefühlt. Dann ziehe ich den raus und ich habe nur noch diese krüppelige Spitze da. Damn. Ja. Vielen lieben Dank für die Einsendung, Anonymes Hörerherzchen. Anonymes Hörerherzchen meine ich natürlich. Und dass du diese wilden Träume mit uns geteilt hast. Und ganz, also ich finde auch, also Albträume können wirklich, wirklich, wirklich schlimm sein und einen wirklich lange begleiten.
Ja.
Ich bin ja auch eher so der Kandidat, der irgendwie selten träumt, aber wenn, dann meistens nicht. Oder beziehungsweise kann ich mich meistens nur an die Albträume erinnern, weil sie natürlich entsprechend emotional aufgeladen sind. So, ja.
Heute war es irgendwie bunt, ne?
Finde ich auch.
Fand ich in meiner coole Folge. Es hat sich auch nichts wiederholt, oder?
Nur Millennial-Party.
Ja, genau.
So, größtenteils.
Ja.
Nicht alle, aber wir hatten
wissen
auch,
wir gar nicht.
Doch, eine Person, ein Hörerherzchen, ganz am Anfang war 21.
Ah ja, richtig, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Mhm. Deswegen, nicht nur.
Nicht nur.
Gut. Ihr müsst uns weiter fleißig eure Geschichten schicken, weil tatsächlich ist unser Vorrat nicht unerschöpflich.
Ja.
Also der Tag wird kommen. Einsendungen bitte unter dem Betreff Zuhörerfolge an podcast.stimmenimkopf@gmail.com.
Yes. Und?
Hausmeister.
Ja. Ihr müsst auch, ohne Druck.
Aber ihr müsst.
Ihr müsst zur Tour kommen. Ihr müsst zur Tour kommen.
Mhm.
Nein, also wir sind auf Tour und sind in 7 verschiedenen Städten unterwegs. Also wir haben euch gehört und wir kommen auch in den Süden und wir kommen auch auf, also dahin auf den Weg in den Süden und alles. Also es ist wirklich, ne? auf alles den Weg dabei. Obendrauf. Genau, auf den Weg obendrauf. Wir sind am 27.10. in München, am 29.10. in Stuttgart, am 5.11. in Leipzig, am 15.11. in Hannover, am 23.11. in Berlin, am 24.11. in Hamburg, am 29.11. in Köln und am 3.12.
Genau.
In Frankfurt schließen wir die Tour. Wir haben einen super spannenden Fall mit dabei. Wir haben was zu gewinnen. Wir haben ein bisschen mehr Action auf der Bühne. Wir haben ein bisschen andere Bühnenshow als beim letzten Mal. Es wird super spannend. Es geht keiner mit einem schlechten Gefühl nach Hause.
Nein, niemand wird traumatisiert werden.
Niemand. Wir haben keine, also wir haben nichts, wo wir jetzt hinterher sagen, da ist jemand verstört oder so. Ne? Mhm. Also es wird unterhaltsam. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen, schönen, spannenden Abend mit euch und freuen uns, euch hoffentlich zahlreich in all diesen wunderschönen Venues begrüßen zu dürfen.
So ist es. Tickets gibt es überall, wo es Tickets gibt. Ja. Zum Beispiel Eventim, Köln-Ticket und so weiter, wie sie nicht alle heißen.
Google, also so, ihr landet sofort auf irgendeiner Ticketseite. Ne?
Genau, also einfach Stimme im Kopf, live, was weiß ich.
Genau.
Ansonsten könnt ihr aber auch einfach mal in die Folgenbeschreibung gucken. Da über Linktree. Unseren Linktree ist auch immer ganz oben direkt verlinkt, wo ihr an Tickets kommt. Oder auch auf Instagram, podcast.stimme im Kopf heißen wir da. Da findet ihr den Tour-Trailer mit allen Informationen. Und auch nochmal die Verlinkungen zu sämtlichen Ticketbörsen.
Yes.
Gut, das war's von uns an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir hören uns übernächsten Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.